Tafel. Der Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Ja, die Menschen der Branche, die Themen der Branche, darum geht's in diesem Podcast. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Packaging People. Mein Name ist Jan-Malte Andresen und ich kann Ihnen sagen, wir machen gleich am Anfang einen Punkt. Wir machen einen Eco-Punkt, denn das ist das Unternehmen, über das wir heute sprechen wollen. Eco-Punkt aus Köln. Es geht um Verpackungslizenzierung, um zirkuläres Verpackungsmanagement, um europäische Regeln, das deutsche Verpackungsgesetz, den Markt der dualen Systeme, Preise und warum es gut sein kann, Preise auch mal zu vergleichen. Wir haben also viel vor, Herr Munz, oder? Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Andresen.
Ich darf Sie vorstellen, Stefan Munz von Eco-Punkt. Wer Sie sucht, der findet Sie als Ansprechpartner Verpackungsgestaltung bei Eco-Punkt zum Beispiel, auch als Leiter Innovation und Nachhaltigkeit. Vielleicht in Ihren eigenen Worten, was sind Ihre Aufgaben dort?
Ja, im Schwerpunkt kümmere ich mich um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für das Unternehmen und meine Passion sind die digitalen Geschäftsmodelle insbesondere. Und da haben wir aktuell unser Verpackungslabor, unser Online-Verpackungslabor aktualisiert und darüber hinaus kümmere ich mich auch um das Thema der Recyclingfähigkeit von Verpackungen und das Ökodesign von Verpackungen.
Ja, ich habe eben schon kurz gesagt, worüber wir alles reden heute. Das sind natürlich spannende Themen. Da geht es auch um ein neues Geschäftsmodell und es geht auch darum, wie wichtig es natürlich ist, wenn andere neue Geschäftsmodelle haben, die Verpackung brauchen, sich auch beraten lassen, dann ja unter Umständen auch von Ihnen. Wir wollen die Menschen auch dahinter immer so ein bisschen kennenlernen. Was ist Ihre Geschichte? Also was hat Sie zur Verpackung, zur Verpackungslizenzierung, zu neuen Geschäftsmodellen gebracht in dieser ja spannenden Branche?
Ja, das war tatsächlich ein wenig Zufall. Also ich wollte ursprünglich immer Gärtner werden, beziehungsweise am liebsten sogar Landwirt, weil ich mag Traktoren, ich mag Maschinen, ich mag Technik, ich mag den Geruch von Erde. Und so war es für mich logisch, irgendwann den elterlichen Betrieb zu übernehmen im Saarland. Das habe ich dann auch eine ganze Weile gemacht, bis mich die Gesundheit da aus der Bahn geworfen hat. Das heißt, ich habe recht spät mit 24 nochmal die Schulbank gedrückt, auf dem zweiten Bildungsweg dann eine Technikerschule besucht und hatte dann relativ viele Angebote aus der Bereich der Entsorgungswirtschaft. Also damals war die Verpackungsverordnung in Vorbereitung und es wurden junge Leute gesucht, die Lust hatten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und meine Anfänge hatte ich im Handel. Also ich habe nach dem Mauerfall, also noch vor der Verpackungsverordnung, die Entsorgung von Handelsunternehmen in den neuen Ländern organisiert. Das war mein Einstieg. Ja. Und ich bin dann über ein Beratungsunternehmen in Süddeutschland irgendwann in Köln gelandet und dort dann auch bei einem dualen System beziehungsweise bei einem Unternehmen, das gerade dabei war, ein duales System aufzubauen. Und dort war ich dann 14 Jahre und seither hat mich die Branche nie losgelassen.
Echter Pionier ja eigentlich dann, oder?
Ja, ein echter Pionier, das nehme ich gerne für mich in Anspruch, zumal ich auch ein Stück weit an der Beseitigung des Monopols, das damals bestand, mitgewirkt habe. Also es war eine spannende Zeit, später dann auch das Thema des Dosenpfandes zu Trittinszeiten, also sehr spannende Zeiten und ja, ich bin der Branche immer treu geblieben und habe mich dann in den letzten Jahren insbesondere auch um diese digitalen Geschäftsmodelle in der Entsorgungswirtschaft gekümmert.
Sie saß mit Jürgen Trittin auf einer Pressekonferenz.
Ja, tatsächlich mal auf der Bundespressekonferenz tatsächlich zusammen mit meinem damaligen Vorstand. Und ich habe dann irgendwann nochmal versucht, das deutsche Pfandsystem zu erklären. Allerdings war das dem Redakteur zu kompliziert und es hat wohl niemand verstanden. Mein Chef hat es dann in wenigen Worten inhaltlich komplett falsch, aber doch verständlich erklärt.
Eco-Punkt ist vielleicht jetzt noch nicht allen unbedingt bekannt. Ist ein Lizenzanbieter, kann man das so kurz und knapp zusammenfassen?
Ja, Lizenzanbieter, der Begriff hat sich eingebürgert. Das stammt noch aus den Anfangszeiten des Monopols. Damals wurden Lizenzentgelte gezahlt, also an den Betreiber des dualen Systems damals. Und der Begriff hat sich etabliert, aber eigentlich der richtige Begriff wären Beteiligungsentgelte. Also Unternehmen, die Verpackungen in den Verkehr bringen, zahlen an uns oder an andere dualen Systeme ein Entgelt zur Systembeteiligung. Deshalb Beteiligungsentgelte. Und wir sind als Eco-Punkt relativ neu im Markt, 2021 gestartet, nachdem es in früheren Jahren schon mal ein Ecopunkt-Unternehmen von Remondis gab.
Also wer schon lange dabei ist, der weiß, da gab es schon mal so einen Ecopunkt.
Genau.
Ne? Und das war aber, wann war das? 2014, ne? Hat man gesagt, wir gehen vom Markt.
Ja, 2013, glaube ich, war das. Aha. Ist man aus vom im Markt ausgestiegen.
Weil der faire Wettbewerb fehlte aus
genau, damaliger. Genau, ja. Der fehlte damals und dann mit der Einführung des Verpackungsgesetzes und mit der Etablierung der zentralen Stelle Verpackungsregister waren dann die Rahmenbedingungen gegeben, sodass Remondis ein damals bestehendes duales System erworben hat. Das war der Recyclingkontor in Köln. Und ich habe damals mitgewirkt an dem Aufbau dieses Recyclingkontors und habe dann auch die Übernahme bzw. den Erwerb begleitet und bin seither dort verantwortlich. Und unter dem Dach von Remondis fühlen wir uns natürlich sehr wohl. Remondis ist ja vielen wahrscheinlich bekannt, am ehesten durch die Fahrzeuge, die man sieht. Und eben, das sind eine ganze Reihe. Ich glaube, in Deutschland allein 11.000 Fahrzeuge, die da unterwegs sind. Remondis ist das größte Entsorgungsunternehmen in Deutschland und liegt mit über 12 Milliarden Umsatz doch auch im internationalen Vergleich relativ gut da. Und wir fühlen uns, wie gesagt, unter diesem Dach recht wohl.
Ja, weil wir gerade über fairen Wettbewerb sprachen und dass der eben damals noch nicht da war. Viel hat sich getan, Sie haben es eben angedeutet. Ist er jetzt da? Ist es ein fairer Wettbewerb, wie wir ihn gerade erleben?
Ja, absolut. Also der Wettbewerb ist fair, das kann man schon sagen. Er ist hart, das hat sich nicht geändert. Er ist wirklich hart, der Wettbewerb. Und wir bewerben uns natürlich jedes Jahr neu um die Kunden. Und sehen uns da doch starken Marktbegleitern gegenüber. Und vieles geht in diesem Markt über den Preis. Und wir versuchen uns mit unserem Kompetenzzentrum Verpackung da ein Stück weit abzusetzen und eher neue Services anzubieten, damit nicht immer nur der Preis entscheidet.
Was bieten Sie da an? Also Kompetenzzentrum Verpackung, das ist eben ja weit mehr als Lizenzierung.
Das ist tatsächlich weit mehr als Lizenzierung. Für uns im Vordergrund steht das Modell des Circular Contracting. Also das basiert auf der Idee, dass wir den Unternehmen, die bei uns Verpackungen lizenzieren, auch entsprechend Regranulate oder Rezyklate zur Verfügung stellen. Das tun wir auch dann, wenn Unternehmen nicht bei uns lizenzieren. Auch dann organisieren wir die Rezyklatlieferungen über die Remondis-Strukturen. Es gibt die Remondis Recycling, es gibt das Unternehmen Reblano, die eine hohe Kompetenz haben in der Produktion.
Das heißt, da zahlt sich dann aus, dass Sie also jetzt den großen Namen im Rücken haben.
Genau, das zahlt sich aus. Also wir profitieren von den Strukturen im Großen wie im Kleinen. Also wir reden wahrscheinlich nachher noch über das Verpackungslabor. Es gibt bestimmte Anforderungen der Verpackungsprüfung, die können wir nur auf betriebsüblichen Anlagen durchführen. Und da haben wir es nicht weit nach Erftstadt, wenn unsere Kunden dann wissen wollen, wie sich ihre Verpackungen in der Sortieranlage verhalten, dann machen wir Termine in Erftstadt und testen das ganz einfach. Das nützt uns.
Das heißt also, wenn wir von einem Kompetenzzentrum Verpackung sprechen, muss man sagen, da ist diese Verpackungsjourney, wie Sie sagen, die ja eine sehr lange sein kann, an allen Ecken können Sie da tätig werden.
Genau, also wir beginnen im Prinzip ganz vorne bei der Gestaltung von Verpackungen, wo wir beraten können. Und das geht dann, wie gesagt, über den Regranulateinsatz oder den Rezyklateinsatz, besser gesagt, bis hin dann auch zu Schulungen, die wir anbieten in unserer Ecopunkt Akademie. Das sind dann Webinare. Gerade gestern hatten wir zwei Webinare mit in Summe über 50 Teilnehmern. Das gehört mittlerweile zu unserem Standard und damit heben wir uns ein Stück weit auch vom Wettbewerb ab.
Man kann trotzdem nicht sagen, dass Ihre Arbeit und die Arbeit all derer, die Verpackungen in den Markt bringen, vor allen Dingen einfacher geworden wäre. Wir müssen über vier Buchstaben reden, PPWR. Das sind die vier Buchstaben, die für viel Unruhe gesorgt haben und auch immer noch für Unruhe sorgen. Es gibt diese vorläufige Einigung in Brüssel. Erst einmal vielleicht aus Ihrer Sicht, also welche Bedeutung hat so eine europäische Verordnung generell?
Ja, also die europäische Verordnung, man kann die Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen. Also als dieses, tatsächlich, manche bezeichnen es ja als ein Bürokratiemonster, als wir die ersten Fassungen gelesen haben im November 22 über 130 Seiten, 80 Artikel umfassende Anhänge, haben wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und hier also über die PPWR zu sprechen, in ihrer ganzen Komplexität, das wäre, als würde man über die Bibel sprechen. Ja, also für uns wesentlich sind natürlich zwei Inhalte. Das eine ist der Rezyklateinsatz, der dort festgeschrieben wird in verschiedenen Stufen und in verschiedenen Zeitabschnitten. Das ist das eine. Das andere ist das Ökodesign von Verpackungen. Also die Eco-Modulation Fee, die wir ja auch in Deutschland erwarten im Zuge einer Novellierung des Paragraph 21, ist für uns ein ganz wichtiger, elementarer Bestandteil. Und wenn ich uns sage, meine ich damit auch die ganze Branche, die Kreislaufwirtschaft insgesamt in Deutschland.
Hm. Nun gibt es diesen finalen Entwurf. Ihr Thema ist ja vor allem Dingen auch die einheitliche Kennzeichnung. Also Sie sagen, und das sagen viele immer wieder, es braucht die einheitliche verpflichtende Kennzeichnung für recyclingfähige Verpackungen. Erstmal, warum ist das wichtig aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist aus unserer Sicht wichtig, um tatsächlich auch den Verbraucher entsprechend zu informieren. Wir erleben ja zurzeit eine Vielzahl von Recycling-Kennzeichnen. Also man muss unterscheiden, es gibt zum einen die Trennhinweise, die dem Endverbraucher erklären sollen, wie er die Verpackung zu entsorgen hat. Dann haben wir Hinweise zum Rezyklatgehalt. Beispielsweise, wir haben Hinweise zur Materialbeschaffenheit, also die klassischen Hinweise der Kunststoffart beispielsweise. Wir haben darüber hinaus Markenzeichen. Wir haben Zeichen, die beispielsweise auch das eingesetzte Rezyklat benennen. Also eine völlig unübersichtliche Landschaft, und wir haben daraus für uns selbst im Unternehmen die Konsequenzen gezogen. Wir haben unsere Siegel, die wir auch angeboten haben, zurückgezogen. Wir erlauben die Siegel zur Recyclingfähigkeit und auch zum Rezyklatgehalt nur noch zur Verwendung auf Geschäftspapieren oder auf Internetseiten, aber nicht mehr auf der Verpackung. Und wir meinen, dass das der richtige Schritt ist. Und nach allem, was wir hören, laufen auch in Brüssel Forschungsvorhaben. Man sondiert den Markt nach Kennzeichnungsmethoden, die dem Rechnung tragen, die vielleicht alle drei Anforderungen zugleich erfüllen, nämlich die Trennung, den Rezyklatgehalt und die Recyclingfähigkeit.
Also da ist man dann aus Ihrer Sicht auf dem richtigen Weg in Brüssel. In anderen Punkten, Rezyklateinsatz zum Beispiel, geht das auch in eine richtige Richtung oder vielleicht auch in eine, wo man sagt, naja, ob das so realistisch ist, müssen wir erstmal gucken.
Ja, die Quoten sind herausfordernd. Also wir wissen ja aus aktuellen Studien, dass um die Quoten erfüllen zu können, also um die Quoten der PPWR erfüllen zu können, muss sich letztlich der Rezyklateinsatz vervierfachen. Und diese Mengen muss man erst einmal tatsächlich auch produzieren. Und da tut sich die Recyclingwirtschaft im Moment relativ schwer, denn die Konkurrenz der Virgin-Materialien, der Neumaterialien ist groß, die Marktpreise sind niedrig und derzeit sind Rezyklate nur ganz schwer absetzbar. Das heißt, alle die Rezyklate produzieren, haben im Moment tatsächlich ein Thema, und für die muss diese PPWR oder wie gesagt auch in Deutschland insbesondere der Paragraph 21 des Verpackungsgesetzes deutlich früher kommen.
Auf den hoffen Sie also? Auf eine deutsche Regelung, wie sie auch im Koalitionsvertrag eigentlich angekündigt war?
Genau das, darauf hoffen wir. Die Eintrittswahrscheinlichkeit würde ich jetzt mal auch als relativ hoch einschätzen. Wobei, wie gesagt, es steht im Koalitionsvertrag, und ob es dann in dieser Legislaturperiode noch zu schaffen ist, wir gehen davon aus.
Nochmal auf Europa geguckt, nur dass wir das auch einmal komplett sagen, weil da ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht in Sachen PPWR. Es gibt diese Einigung auf einen finalen Entwurf, auf einen Kompromiss. Und nun ist die große Hoffnung, dass alle zustimmen. Das müssten Sie ja tun. Also wie sehen Sie da die weiteren Schritte?
Also das weitere Verfahren ist ja so, dass im April nochmal im Parlament abgestimmt wird. Ende April, ich glaube am 24. wird das sein. Dann sieht das Verfahren vor, dass nochmal diese englische Fassung übersetzt wird. Dann gibt es sprachjuristische Prüfungen in die jeweiligen Landessprachen, sodass im Herbst im Grunde dann auch in dem neuen Europäischen Parlament die Abstimmung eigentlich nur noch Formsache ist. Wobei eigentlich bedeutet die Einschränkung, dass das neue Parlament nicht daran gebunden ist. Also wir gehen davon aus, dass es eine Zustimmung geben wird und dass dann die endgültige Version durch den Rat im Herbst diesen Jahres abgestimmt wird und dann 18 Monate später tatsächlich dann auch wirksam wird.
Dann sind wir irgendwas bei Mitte 2026 wahrscheinlich.
Genau.
Ja, und dann muss schnell gehen, ne? wenn man sagt bis 2030 5% Reduzierung des gesamten Verpackungsverbrauchs, 10% bis 35, 15%
bis 2040.
Bis genau. 2040.
Mhm. Genau. Ja, wir sagen, im Prinzip ist es bereits jetzt höchste Eisenbahn, natürlich die Recyclingfähigkeit der eigenen Verpackung zu kennen. Und da sehen wir auch deutliche Entwicklungen. Also insbesondere die Handelsunternehmen, ganz voran die Discounter, treiben tatsächlich ihre Lieferanten dazu, die Verpackungen prüfen zu lassen, also die Recyclingfähigkeit zu bestimmen. Und ich weiß von dem einen oder anderen Unternehmen, es kommen gar keine Verpackungen mehr ins Regal, die einen bestimmten Grad der Recyclingfähigkeit überhaupt nicht erreichen.
Das erleben wir ja eigentlich oft, finde ich, in unserer Branche, oder? Dass die Branche fast schon weiter ist als das, was die Politik gerne hätte.
So ist das und das gilt auch, oder das galt natürlich auch sehr lange für die gesamte Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Die war ja Vorreiter und wenn wir uns die Quotenanforderungen in der PPWR ansehen, beispielsweise, dann ist es auch so, dass wir, was die Recyclingquoten angeht oder die Recyclinginfrastruktur, die erforderlich sein wird, in Deutschland überhaupt kein Thema haben. Also es gibt für uns in Deutschland eigentlich überhaupt keinen Anlass, jetzt zu warten, sondern dieser Paragraph 21, der von den dualen Systemen ja fordert, Anreize zu schaffen zum Einsatz gut recycelbarer Verpackungen. Diesen Paragraphen könnte man sehr kurzfristig novellieren und das würde dem Thema nochmal einen Schub verleihen.
Wir können vielleicht nochmal, Sie haben das mitgebracht hier aus dem Koalitionsvertrag, zwei Sätze, die es in sich haben, einmal zitieren. Mit einem gesetzlich verankerten Fondsmodell belohnen wir ressourcenschonendes und recyclingfreundliches Verpackungsdesign sowie den Rezyklateinsatz und wir führen ein Recycling-Label ein.
Ja, das sind genau die zwei Punkte, die wir uns tatsächlich wünschen, wobei die Organisation des Fondsmodells noch nicht abschließend geklärt ist. Es gibt da ein Forschungsvorhaben des Umweltbundesamtes aus 2021 und es gibt einen Autorenvorschlag, der im Ministerium vorliegt. Es stehen im Prinzip zwei Organisationsmodelle im Wettbewerb. Das eine wäre das Modell der dualen Systeme. Die dualen Systeme schreiben ja ohnehin Rechnungen an ihre Kunden und für die dualen Systeme wäre es dann natürlich auch relativ einfach, noch dieses Fondsentgelt mit berechnen und dann aber auch weiterzuleiten an einen Fonds, der dann unter öffentlicher Verwaltung, unter staatlicher Verwaltung stehen sollte und ausdrücklich nicht dafür verwenden werden sollte, die Infrastruktur der Entsorgungswirtschaft zu finanzieren. Also das ist für, da sind sich die dualen Systeme sehr einig. Da wollen wir uns raushalten. Das Geld sollte dann in Forschungsvorhaben oder besser noch in die Öffentlichkeitsarbeit gesteckt werden, damit die Mülltrennung tatsächlich vor Ort in den Haushaltungen besser funktioniert. Sie hat ja einmal früher sehr gut funktioniert. Das Wissen ist leider über die Jahre verloren gegangen. Und da wünschen wir uns doch im Haushalt bereits die bessere Trennung. Ja, je besser die Qualitäten im gelben Sack, desto besser. Und ja, so, das ist auch die Rezyklatqualität und die Rezyklatausbeute.
Also ein Fondsmodell. Wer muss da einzahlen?
Nach dem jetzigen Stand dieses Forschungsvorhabens, und das ist der Unterschied zur PPWR, würden also diskriminierungsfrei alle Verpackungsmaterialien beziehungsweise die Inverkehrbringer dieser Materialien einzahlen müssen, die einen bestimmten Grad der Recyclingfähigkeit nicht erreichen. Ob der jetzt bei 95% oder 98% liegen wird, ist völlig offen. Auch die Höhe der Fondseinzahlung ist offen. Man weiß, dass Größenordnungen zwischen 250 und 300 Euro die Tonne diskutiert werden. Das würde im Übrigen auch korrespondieren mit den Größenordnungen, die es in verschiedenen anderen europäischen Ländern bereits gibt. Und die Einzahlungspflicht letztendlich würde auf Basis einer Selbstveranlagung entstehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass der Verkehrbringer weiß, wie sein Sortiment beschaffen ist. Er muss für jede einzelne Verpackung wissen, wie hoch der Grad der Recyclingfähigkeit ist und muss dann in einer Art Selbstveranlagung das dann auch diesem Fonds mitteilen und daran wird er letztendlich gemessen. Und um diesen Grad der Recyclingfähigkeit ermitteln zu können, nimmt der Inverkehrbringer dann Hilfe in Anspruch, so wie er auch seinen Steuerberater braucht, wenn er dort zur Selbstauskunft verpflichtet ist. Und diese Leistungen erbringen wir zum einen online mit unserem Online-Verpackungslabor, mein persönliches Steckenpferd, oder aber auch in unserem Labor, wo dann Materialien oder Verpackungen tatsächlich überprüft werden mit entsprechenden Methoden, wenn eine Online-Prüfung nicht möglich ist.
Das heißt, wie funktioniert so eine Online-Prüfung? Ich habe eine Verpackung, die ich in Verkehr bringen will und dann zeige ich Ihnen die von der Kamera oder wahrscheinlich nicht?
So funktioniert es nicht. Nein, wir haben in der neuen Version, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie können am Rechner den digitalen Zwilling Ihrer Verpackung erschaffen. Also wir haben eine ganze Reihe von Verpackungsvorlagen, von der Ampulle, wie Sie die im Kosmetikbereich oder im Medizinbereich kennen, bis hin zu Exoten wie dem Pfefferstreuer beispielsweise. Also Sie suchen sich eine Vorlage aus und kreieren diese Vorlage dann mit Standardkomponenten. Also zum Beispiel ein Etikett vorne, ein Etikett hinten, ein Sprühkopf oder was auch immer. Also Sie gestalten die Verpackung am Rechner nach und werden dann durch das System geführt und vervollständigen Angaben zur Verpackung. Also erst wird die Verpackung beschrieben, wird angelegt im System und dann, wenn sie vollständig angelegt ist, wird ein Bewertungsprozess durchgeführt. Und der Bewertungsprozess, das ist im Grunde ein Fragenkatalog, der dann ermitteln soll, ob es beispielsweise Störungen bei der Sortierung oder bei der Trennung in der Anlage der Entsorgungswirtschaft gibt, zum Beispiel aufgrund von schwarzen Farbstoffen, oder aber auch, ob Recycling-Unverträglichkeiten bestehen, weil zum Beispiel Polyamid-Komponenten in der Verpackung verarbeitet wurden. Und am Ende können Sie sich ein Ergebnis aufrufen und das dann auch als Zertifikat ausdrucken. Und so haben Sie dann den Recyclinggrad einer Verpackung und so auch dann fürs ganze Sortiment bestimmt. Und Sie können weiterhin auch berechnen, inwieweit Sie dann zahlungspflichtig an den Fonds sind. Sie müssen dazu nichts anderes tun, als Werte einzustellen, also beispielsweise die Grenze bei 95% anzulegen und den Schwellenwert oder den Einzahlungswert bei 300 Euro die Tonne. Dann errechnet das System über die in Verkehr gebrachte Menge, rechnet Ihnen Ihren voraussichtlichen Fondsbeitrag aus.
Ja, das ist ja pfiffig. Und wenn es online nicht geht, haben Sie immer noch das Labor in echt sozusagen.
Genau, dann haben wir unser echtes Labor und da haben wir wirklich einen ausgewiesenen Experten, der dieses wirklich eher trockene Thema auch sehr ansprechend und amüsant kommunizieren und erklären kann. Das ist unser Dr. Karas und im Zweifel weiß Dr. Karas dann immer eine Antwort auf Fragen, die wir online nicht beantworten können.
Was kostet denn so eine Verpackungsprüfung?
Also die Verpackungsprüfung bieten wir online zwischenzeitlich an für 23 Euro je Zertifikat. Wobei es ist wichtig, erst dann, wenn tatsächlich ein Zertifikat erzeugt wird, fallen diese 23 Euro an. Es gibt dann auch Paketpreise, da wird es günstiger. Es gibt eine Flatrate für 1100 Euro im Jahr. Das mag erstmal anspruchsvoll erscheinen, wenn man das aber vergleicht mit den Beträgen, die in der Vergangenheit aufgerufen wurde durch Labore, da lag dann häufig die Prüfung einer einzelnen Verpackung bereits im Bereich von über 1000 Euro. Also wir sind durch diese Online-Prüfung, konnten wir das Preisniveau oder konnten wir die Prüfung der Recyclingfähigkeit für die Unternehmen wirklich erschwinglich machen. Wenn wir von einer Laborprüfung reden, dann ist es abhängig vom Aufwand, wenn es vergleichsweise einfache Verpackungen sind, dann geht das für unter 300 Euro. Wenn allerdings komplexe Sortierversuche auf der Anlage in Erfstadt beispielsweise erforderlich sind, dann steigt das und dann liegen wir deutlich auch über 500 Euro schon mal. Aber weit entfernt von den ehemals aufgerufenen Beträgen. Auch hier gab es so eine Art Monopol, was sich aber in letzter Zeit dann auch dem Wettbewerb stellen musste.
Und Sie haben Dr. Karas.
Und wir haben den Herrn Dr. Karas, genau.
Der auf alles eine Antwort hat.
Der hat auf alles eine Antwort.
Ja, klasse. Also das ist, um diesen Koalitionsvertrag mit diesen zwei Sätzen nochmal aufzunehmen, die Nummer eins, das verankerte Fondsmodell. Nummer zwei, das einheitliche Recycling-Label. Nun kann man ja sagen, genau genommen gab es da ja schon mal so ein Label. Wir beide sind, Sie sind auch schon über 50, man sieht es nicht, aber wir beide, wir erinnern uns noch. Es ist 30 Jahre her, da gab es auf einmal diesen grünen Punkt. Und das war für uns doch irgendwie so eine Art Label und ist es, glaube ich, für viele Verbraucher bis heute. Obwohl es die Pflicht zur Kennzeichnung ja schon lange, lange, lange gar nicht mehr gibt.
Ja, diese Kennzeichnung gibt es bereits seit dem Jahre 2003 nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der grüne Punkt hat sich in das Gedächtnis eingebrannt. Man hat das damals auch ordentlich beworben. Sie erinnern sich vielleicht an die Kampagnen im Fernsehen mit Uwe Ochsenknecht. Der grüne Punkt galt jahrelang als ein Entsorgungssymbol und steht auch für viele Verbraucher heute noch für eine gut recycelbare Verpackung. Tatsächlich aber war und ist der grüne Punkt nichts anderes als ein Markenzeichen dieses dualen Systems.
Das Monopol damals, ne?
Das damalige Monopol.
Ja.
Und das führt natürlich zu Unsicherheiten. Wir hatten zuletzt einen Bürger aus Schwerin, der hat uns auch gleich Fotos mitgeschickt von seiner Hausverwaltung, die darauf besteht, dass in die Behälter, in die gelbe Tonne, nur Verpackungen mit dem grünen Punkt geworfen werden. Und selbst auf der Internetseite des kommunalen Betriebs ist das auch so ausgewiesen. Auch in der Abfallbroschüre dieses kommunalen Betriebs wurde darauf verwiesen, dass in die gelbe Tonne nur Verpackungen mit dem grünen Punkt gehören. Und das passiert natürlich in Einzelfällen, das passiert aber auch schon mal in größeren Regionen. Und das führt eben auch dazu, dass Verpackungen in der Restmülltonne landen, wo sie dann verbrannt werden und dem System endgültig entzogen werden.
Ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden draußen unter Gleichaltrigen, würden sehr viele noch denken, ja, ich muss nach dem grünen Punkt suchen und dann sucht man und es gibt ihn eben. Ganz selten nur noch und er hat in Wahrheit auch nichts auszusagen.
Genau, so ist das. Und wenn wir die jungen Leute ansprechen, wenn wir uns die in den Fokus nehmen, dann müssen wir leider feststellen, dass die das Entsorgen, wir hatten ja jahrelang den Eindruck, das sei genetisch schon irgendwie veranlagt, die Mülltrennung in Deutschland. Man hat sich im Ausland lustig darüber gemacht. Ich kann mich gut erinnern, in Frankreich hat mir mal jemand gesagt, wir spülen hier keine Joghurtbecher. Also das war ja mal gelernt, dieses Wissen ist verloren gegangen und die ganz jungen Leute wissen nicht gut Bescheid über die richtige Mülltrennung und deswegen gibt es auch die Initiative der dualen Systeme, Mülltrennung wirkt, wo mit einem relativ geringen Budget, das ist gerade mal 8 Millionen Euro im Jahr, eine sehr gute, ordentliche Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, die aber am Ende noch nicht ausreicht. Also wir als Ecopunkt stehen dafür ein, dieses Budget massiv zu erhöhen und wenn Sie das mal vergleichen mit anderen Initiativen oder Kampagnen, die eine Verhaltensänderung bewirken sollen, dann sind diese 8 Millionen also nicht mehr als als der Tropfen auf den heißen Stein. Also ich glaube, die Impfkampagne aus der Corona-Zeit hat im Jahr 2021 295 Millionen Euro gekostet.
Oha.
Und wenn Sie sich an die Plakataktion denken, Impfen hilft, dann waren das 40 Millionen Euro. Also die 8 Millionen für eine Verhaltensänderung im Jahr, das ist eigentlich viel zu wenig. Und wenn Sie mich fragen, was ich mir wünschen würde, dann tatsächlich, dass dieses Budget massiv erhöht wird.
Ja, eben, da ist viel Aufklärung nötig. Das merken wir ja auch immer wieder. Und gerade wenn Sie die jungen Leute ansprechen, ich sag mal, die Papierverpackung, die man da vielleicht hingreift, ist es eben nicht immer das Sinnvollste.
Ja, und die Papierverpackung ist ja auch häufig gar nicht mehr die Papierverpackung. Sie fühlt sich an wie Papier, sie sieht aus wie Papier, aber sie ist kein Papier, sondern es ist ein Kunststoffverbund, ein Faserverbund, der dann im Recycling ganz, ganz schwer zu verarbeiten ist oder tatsächlich auch überhaupt nicht zu verarbeiten ist. Also da tut Aufklärung Not und alles, was da so den Anschein erweckt, ökologisch sinnvoll zu sein, ist nicht immer ökologisch sinnvoll. Wir haben beispielsweise auch regelmäßig die Themen, dass Hersteller auf uns zukommen, die sagen, wir haben jetzt unser Sortiment umgestellt, wir haben kompostierbare Verpackungen. Und dann müssen wir leider sagen, gute Idee, aber zum falschen Zeitpunkt. Denn es gibt keine Recycling-Infrastruktur für kompostierbare Verpackungen. und deswegen müssen die als nicht recyclingfähig gelten. Also auch hier tut Aufklärung Not. Ja,
also umso wichtiger Aufklärung beim Verbraucher, aber eben auch die Verpackungsberatung, die Sie machen, also bei den Inverkehrbringern.
Genau.
Lassen wir uns noch einmal auf den Markt der dualen Systeme gucken. Wir haben ja nun ein bisschen schon gehört, geredet über die Geschichte. Wir wissen, wie Sie da aufgestellt sind. Ich glaube, viele haben nicht unbedingt den Durchblick. Also wie ist dieser Markt der dualen Systeme überhaupt aufgeteilt bei uns in Deutschland?
Also wir haben derzeit 10 duale Systeme im Markt. Demgegenüber stehen über 900.000 Unternehmen, die Verpackungen in Verkehr bringen. Darunter gibt es dann ganz große Unternehmen, Handelsunternehmen, insbesondere mit ihren Eigenmarken. Es gibt aber auch den Imker, der ein paar Gläser Honig im Jahr in Verkehr bringt. Und die dualen Systeme kämpfen natürlich um insbesondere die größeren Unternehmen. Das sind etwa 5.600, denn die bestimmen letztlich mindestens 80% der Gesamtmarktmenge.
Also es sind diese 5.600, die den Großteil ausmachen. Bedeutet wahrscheinlich auch, es gibt relativ wenig Verschiebungen, oder, im Markt?
Also Verschiebungen gibt es immer dann, wenn ein Handelsunternehmen seinen Anbieter wechselt. Handelsunternehmen können auch schon mal über ihre Eigenmarken zweistellige Marktanteile mit sich bringen. Deswegen ist der Wettbewerb um diese Unternehmen besonders scharf. Uns als Ecopunkt sind natürlich auch die kleinen Kunden wichtig, die eben keine VE-Pflicht haben, oder auch kleine Shopbetreiber. Für diese haben wir ein eigenes Angebot geschaffen. Mit EasyLize können sie ihre Verpackungen ganz einfach online innerhalb weniger Minuten lizenzieren.
Je mehr Verpackungen man hat, je größer ein Unternehmen ist, desto mehr gibt es auch Lizenzentgelte zu bezahlen. Gebühren, möchte man da sagen. Das ist, glaube ich, ein Begriff, dem widersprechen Sie sofort. Aber ich glaube, in der Wahrnehmung vieler Unternehmen ist es so. Da ist quasi fast eine Behörde, die möchte, dass ich was lizenziere. Die möchte, dass ich dafür eben Gebühren bezahle. Aber so unumstößlich, so gar nicht veränderbar sind die gar nicht, oder?
Ja, wie gesagt, der Begriff Gebühr führt hier schon die Irre, denn es sind keine Gebühren, sondern das sind Preise, die frei im Markt verhandelt werden können. Und da ist tatsächlich auch Spielraum. Also jeder, der seine Preise lange nicht nachverhandelt hat, sollte das in jedem Fall tun. Die Preise ändern sich jährlich und die Unternehmen sind gut beraten, ihre Verträge auch jährlich auf den Prüfstand zu stellen.
Also das heißt, wer Kosten vergleicht, kann da deutlich auch Einsparungen erzielen.
So ist das. Also insbesondere die Unternehmen, die tatsächlich noch Altverträge haben, die werden sich wundern, was da tatsächlich noch möglich ist. Die Preise aktuell sind zwar etwas gestiegen, aber im langjährigen Vergleich sind sie doch deutlich gefallen. Also in den ersten Jahren nach Öffnung des Wettbewerbs hat sich das Lizenzvolumen um über 50% reduziert. Also die Entsorgungskosten sind deutlich gesunken.
Und wer diese Bescheide, möchte ich fast schon sagen, nicht zum Einkauf schickt, sondern Sie haben das schon mal verglichen mit in die Abteilung, wo auch der Bescheid für die Kanalgebühren hingeht, der macht dann offenbar was falsch.
Der macht was falsch, denn Beteiligungsentgelte, das gehört in den Einkauf, das sind Konditionsverhandlungen, wie alle anderen auch, und haben mit einer Gebühr eben so gar nichts zu tun.
Also heißt, wer so einen Vertrag mit einem dualen Partner hat und den seit Jahren schon nicht mehr geprüft hat, der sollte ihn dringend mal prüfen?
Der sollte das dringend prüfen, weil, wie gesagt, da gibt es Spielräume und hier kann man sehr einfach Kosten sparen.
So, und gerne auch Ecopunkt mit in die Prüfung mit aufnehmen.
Unbedingt Ecopunkt.
Da hätten Sie nichts dagegen.
Da hätten wir nichts dagegen. Und wenn man alphabetisch vorgeht, dann sind wir ja auch relativ weit vorne.
Okay. Ja, Mensch. Also wir haben gelernt, es braucht viel Aufklärung auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Da brauchen wir mehr Geld für die Aktion Mülltrennung wirkt. Wir haben gelernt, es braucht die Aufklärung natürlich auch für alle, die Verpackungen in Verkehr bringt. Da haben wir Ihre Online-Verpackungsprüfung unter anderem. Und wir haben gelernt, wir vergleichen Preise.
Genau, genauso wie die Rezyklate, die wollen wir nicht vergessen, denn die sind wichtig und insbesondere dann, wenn die PPWR kommt, wird der Bedarf und die Nachfrage an Rezyklaten wird massiv steigen und deswegen ist es auch gut, sich jetzt schon zu kümmern und sich die Rohstoffe für die Zukunft zu sichern.
Und weil eben auch Unternehmen Nachhilfe brauchen, gibt's bei Ihnen die ganze Online-Akademie. Und wer auf Ihrer Seite guckt, der liest diesen Satz von einem gewissen Stefan Munz gesagt: Wir möchten unser Wissen nicht für uns behalten, sondern mit allen Interessierten teilen im Sinne eines optimalen nachhaltigen Umgangs mit Verpackungen. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Wissen jetzt mit uns geteilt haben.
Ich danke, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Vielen Dank.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de/podcast.